NDR Info. Zeitzeichen. Stichtag heute.
10. November 1620. Der Geburtstag der französischen Kurtisane und Salonnière Ninon de l'Enclos.
Als sie beide schon hoch betagt waren, hat Madame de Sévigné ihren lebenslangen Ärger mit Ninon de l'Enclos so zusammengefasst. Zuerst hat sie meinen Mann verführt, dann hat sie mir meinen Liebhaber genommen, danach hat sie meinen Sohn auf Abwege gebracht und im Augenblick führt sie meinen Enkel in die Liebe ein. In gewissem Sinne gehört Mademoiselle de l'Enclos bei uns zur Familie. Soweit die geistreiche Marquise über die berühmteste, die begehrteste, die umstrittenste Kurtisane von Paris. Heute, vor 400 Jahren, ist Ninon de l'Enclos geboren. 10 Jahre alt war sie, als ihr Vater einen Meuchelmord beging, der in Paris große Empörung auslöste. Er floh nach Italien. Was er an Hab und Gut zurückließ, beschlagnahmte die Justiz. Seine zurückgelassene Frau geriet in nackte Not. Wovon sollte sie mit ihrem Mädchen leben? War ihr entflohener Vater ein feiger Mörder, so war er doch auch ein vielbewunderter Lautenspieler. Eine Laute war das Einzige, was er seinem Kind zurückließ. Früh auch hatte er sie das Instrument spielen gelehrt. Ninons Mutter, zuvor als Frömmlerin verlacht, kannte jetzt keine Skrupel mehr, das Mädchen hier und dort als Lautenspielerin, als Tänzerin auch auftreten zu lassen. Es kann nicht bei Musik und Tanz geblieben sein. Als Ninon 16 wurde, war ihr Ruf schon so schlecht, dass manche sie mit der Drohne laute zu den Fille de Soldat wünschten, zu jenen gefallenen Mädchen, die Frankreichs Kasernen umschwärmten, und denen seine Majestät der König, wenn sie dem Tor der Kaserne zu nahe kamen, Nase und Ohren abschneiden ließ. Doch dann, nach all dem Unglück, ein unverhofftes Glück. Armand Jean Duplessis, Kardinal de Richelieu. Über Generationen Frankreichs mächtigster Minister. Bekannt ist, dass seine Eminenz dem schönen Geschlecht ebenso galant wie diskret zu begegnen wusste. So diskret, dass bis heute niemand sicher weiß, ob alles stimmt. Was wollte er über den großen Kirchenfürsten und die kleine Lautenspielerin berichtet? Fest steht, dass Ninon den schönen jungen Boten, der ihr die Liebesgrüße des Kardinals zu überbringen pflegte, ungleich besser gemocht hat als den bejahrten Kirchenfürsten selbst. Kardinal Richelieu hat ihr das nicht übel genommen. Als er von der Not hörte, in der sie und ihre Mutter lebten, hat er ihr eine jährliche Rente von 2000 Pfund ausgestellt, die noch lange über seinen Tod hinaus ausgezahlt wurde. Statt abzusinken zu den Soldatendirnen, steigt Ninon de l'Enclos auf in den erlesenen Kreis der Courtisanes von Paris. Das waren Frauen in der Tradition der antiken Hetären, die ihren Gönnern nicht nur Liebesdienste erwiesen, sondern sie auch mit geistreichen Gesprächen und mit Musik zu unterhalten wussten. Ein junger Dichter besang ihre Brüste als zwei rote Rosen in Milch getaucht. Dabei wussten schon die Zeitgenossen, was uns die erhaltenen Porträts verraten. Ninon war keineswegs die schönste Frau von Paris. Verführerisch war nur das Spiel ihrer Augen und betörend der Klang ihrer Laute. In jenen Kreisen, die man heute als progressiv bezeichnen würde, stieg sie auf zur Kultfigur der Libertinage, freier um Sitte, Kirche und Ehe, unbekümmerter Liebe. Entsprechend wuchs ihr Selbstbewusstsein. Für sie, sagte sie stolz, gäbe es nur drei Kategorien von Männern. Zuerst die Payeur, die Zahler in der Nachfolge von Kardinal Richelieu, sodann die Märtyrer, Männer, die sie keines Blickes würdigte, denen sie aber gestattete, sie schmachtend zu umschwärmen. Ihre Vorliebe jedoch galt jetzt einer dritten Kategorie, die sie mes caprices, meine Launen, nannte. In der Nachfolge jenes schönen Boten von Kardinal Richelieu waren das meist blühende Jünglinge, die sie gelegentlich sogar von der Straße auflas, alle hopp in ihre Kutsche lud und alle hopp in ihr legendäres Himmelbett beförderte. Für einen Augenblick, für ein paar Tage höchstens, dann war die nächste Laune dran. Mit 30 hatte sie ihren eigenen Bankier. Gab es etwas, was jetzt noch ihre Karriere gefährden konnte? Ja, die Liebe, die große Liebe. So schön und auch so geistreich war der Marquis de Villarceau, dass Ninon aus lauter Liebe zu ihm sogar Paris verließ. 3 Jahre lang ist sie ihm von einem seiner Schlösser ins andere gefolgt und sie gebar ihm einen Sohn. So blind hat die große Liebe Ninon de L'Enclos gemacht, dass sie ein wichtiges Detail übersah. Es gab nicht nur Monsieur de Villarceau, es gab auch Madame de Villarceau. Es fügte sich, dass Madame Hofdame war bei Königin Mutter Anna, die für den noch unmündigen Ludwig XIV. Frankreich regierte. Von Madame de Villarceau beraten, beschloss die Regentin, der allzu frech gewordenen Kurtisane eine Auszeit zu verordnen. Paris hielt den Atem an, als sie gar eingeliefert wurde in die Madelonnette, ins Magdalenerinnenkloster, denn Nonnen dort wurde großes Geschick in der Bekehrung gefallener Jungfrauen nachgesagt. Kaum hatte Ninon de L'Enclos ihre Büßerinnenzelle bezogen, wurden die Gassen um das Magdalenenkloster zum Schauplatz wüster nächtlicher Tumulte. Es war die schöne und reiche Jugend, die Jeunesse Dorée von Paris, die, um Ninon zu huldigen, um sie zu befreien, sogar an den Klostermauern hochkletterte. Regelrecht in Panik gerieten die Nonnen aber erst, als sie erfuhren, dass Mademoiselle de L'Enclos nicht nur junge Männer, sondern auch junge Frauen zu verführen wisse. Der Bitte, sie unter diesen Umständen doch lieber in einem Männerkloster gefangen zu setzen, lieh Königin Mutter Anna kein Gehör. Aus den Augen, aus dem Sinn, abseits aller Skandale, ließ sie Ninon weit draußen in der Picardie umquartieren, in ein einsames Frauenkloster mit dem schönen, aber dogmatisch nicht ganz korrekten Namen zur Empfängnis des heiligen Josef. War sie wirklich geläutert, als sie nach einem Jahr des Schweigens, des Gebets und des Fastens das Josefskloster wieder verlassen durfte? In der Rue de Tournelle, im damals neuen und schicken Quartier des Marais, kaufte sie sich ein weitläufiges Anwesen, Platz genug für einen Salon littéraire. Dort, unter ihrer Regie, wird Molière seine beißende Satire auf Moral und Frömmigkeit, den Tartuffe, zum ersten Mal vortragen. Jene literarische Ausstrahlung, die andere Pariser Salonnières, etwa Mademoiselle de Scudéry, berühmt gemacht hat, wurde Ninon de L'Enclos dennoch nie zuteil. Dafür war sie nach der Not ihrer Jugend zu ungebildet. Montaigne, den frühen französischen Aufklärer, und Epikur, den antiken Hedonisten, scheint sie gelesen zu haben. Insgesamt umfasste ihre ganze Bibliothek aber nicht mehr als 60 Bücher, die sie hoch über ihrem Salon in einer Dachkammer verwahrte, auch für sie selber unzugänglich. So war es eher das Bekenntnis zur Libertinage, zur erotischen Freizügigkeit, das hedonistische Aufbegehren gegen Kirche und Moral, das viele unter literarischen Vorwänden in ihren Salon zog. Auffällig viele Homosexuelle haben in Ninons Salon verkehrt. Dafür haben manche Historiker eine philosophische Erklärung. Ninon de L'Enclos verteidigte ihren Lebenswandel gern mit Zitaten von Epikur. Der antike Philosoph der Sinnenfreude war aber auch unter den Pariser Homosexuellen hoch im Schwange. Gewiss stand die Sünde wider die Natur immer noch unter Todesstrafe durch Verbrennung. Nur alle 2, 3 Jahre kam es aber in Paris noch vor, dass sich einer so verquer anstellte, dass er auf dem Scheiterhaufen enden musste. In Europas größter Stadt wimmelte es von Homosexuellen, die ihre Neigung ungeniert zu erkennen gaben. Der prominenteste war der Bruder des Sonnenkönigs, der Herzog von Orléans, der stets von einem ganzen Schwarm charmanter Jünglinge umgeben war. Seine Gattin, Lieselotte von der Pfalz, nahm das mit Gelassenheit. Der Ort, wo die meisten Jünglinge der Versuchung des eigenen Geschlechts erlagen, war nicht die Kirche, sondern das Heer. Kriegsminister Louvois hat die Liebe unter Männern nicht nur geduldet, sondern sie ausdrücklich gelobt. Ein junger Mann, dem unter dem Lilienbanner nicht nur militärisches Heldentum, sondern auch erotische Erfüllung zuteil wird, fand der Kriegsminister, bleibe eher bei der Fahne als ein anderer, der sich aus der Schlacht heimsehnt, zurück in die sanften Arme seiner Geliebten. Auch ein ruhmbedeckter Krieger muss aber nach einer Weile wieder nach Hause, um dort jene Pflicht zu erfüllen, welche damals als die allerwichtigste seines Lebens galt, nämlich für den Fortbestand seines edlen Geschlechts zu sorgen. Verständlich, dass mancher, der sich eben noch vor dem Feind tapfer geschlagen hatte, jetzt, wenn die Hochzeitsnacht näher rückte, ins Zittern geriet vor der drohenden Blamage. Doch seine Maman wusste Rat. Leise hatte es die Marquise der Comtesse, die Comtesse der Duchesse, zugeflüstert. Dein Sohn braucht jetzt 2 oder 3 Lektionen bei Ninon de l'Enclos. Ninon de l'Enclos als Konversionstherapeutin. Es fällt schwer, in diesem Zusammenhang nicht an Gesundheitsminister Jens Spahn zu denken. So sehr wir ihn alle bewundern, hat er doch eine kleine Schwäche. Allzu sehr ärgert er sich über jene Bekehrungstherapien, mit denen im evangelikalen Untergrund versucht wird, junge Männer aus der Homosexualität zurückzutherapieren in die bibelfeste Normalität. Dabei scheitern derlei Therapien doch bei uns so kläglich wie in Amerika. Woran liegt das? Es mag daran liegen, dass es in Köln und in Berlin heute so viele Homosexuelle gibt wie damals in Paris, aber leider Gottes keine einzige Ninon de l'Enclos. Professeur dans l'art d'aimer. Je älter Ninon wurde, desto mehr wurde dies ihr Beruf. Professorin der Liebeskunst. Der Enkel von Madame de Sévigné ist nicht der einzige. Eine ganze Generation von Enkeln hat bei der hochbetagten Ninon de l'Enclos Liebeskunst studiert. Zum Schluss wurde sie so sehr zum Monument ihrer selbst, dass aus ganz Europa viele anreisten, die sie einfach einmal gesehen haben wollten. Von Ninon de l'Enclos Tourismus würden wir heute sprechen. Damals war viel poetischer die Rede von Wallfahrten zu Notre-Dame des Amours. Das französische Wort Amour hat ja ganz im Sinne von Ninon de l'Enclos eine Mehrzahl, die unserem deutschen Wort Liebe fehlt. Über die Religion hat sie ihr Leben lang gespottet. Die Kirche hat es geduldig hingenommen. Sie wusste, in jedem Leben kommt ein letztes Stündlein. Auf ihrem Sterbebett mit 84 ist es Ninon de l'Enclos nicht anders ergangen als Voltaire. Ihre Lebensbeichte muss sehr umfangreich gewesen sein, doch die Absolution war ihr sicher. Denn wie heißt es im Evangelium nach Lukas, Kapitel 7, Vers 47? Ihr wird viel verziehen, denn sie hat viel geliebt.
Im Zeitzeichen erinnerte Hans-Konrad Zander an Ninon de l'Enclos, die heute vor 400 Jahren geboren wurde. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info.